Der Aufbau für die Prüfung des Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung ist wie folgt. Ihr habt 4 Prüfpunkte. Und zwar einmal müsst ihr die Zwischenstaatlichkeitsklausel prüfen, dann muss ein Unternehmen vorliegen, es muss eine marktbeherrschende Stellung haben und dann muss diese missbraucht werden. Also nur eine marktbeherrschende Stellung haben reicht noch nicht aus, sondern man muss die auch missbrauchen. Und das ist meistens der Schwerpunkt der Prüfung. Wenn ihr im deutschen Recht seid, dann müsst ihr natürlich nicht die Zwischenstaatlichkeitsklausel prüfen und ihr müsst auch diesen dritten Punkt auf dem Binnenmarkt bzw. einem wesentlichen Teil desselben, das müsst ihr auch nicht prüfen. Okay, genau, und damit komme ich auch schon zu dieser Divergenz zwischen dem deutschen und dem EU-Recht. Nämlich erlaubt Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung 1 aus 2003, dass die Mitgliedstaaten, wenn es um einseitige Handlungen von Unternehmen geht, da dürfen diese strengere innerstaatliche Vorschriften erlassen und das hat Deutschland gemacht. Das hat Vorteile für euch in der Klausur, weil wenn es im GWB wenn ihr im GWB seid, dann hilft euch das Gesetz deutlich mehr, als wenn ihr im AEUV seid. Wenn ihr im AEUV seid, dann müsst ihr eigentlich alles auswendig können. Okay, dann kommen wir zu dem ersten neuen Prüfungspunkt in unserem Schema. Wir sind bei der marktbeherrschenden Stellung. Das ist der dritte Prüfungspunkt in dem Schema. Und nachdem ihr die Marktabgrenzung gemacht habt, müsst ihr die marktbeherrschende Stellung prüfen. Und hier müsst ihr zunächst einmal die Definition nennen. Marktbeherrschend ist ein Unternehmen, wenn es aufgrund seiner wirtschaftlichen Marktstellung in der Lage ist, sich von Abnehmern und Konkurrenten gegenüber unabhängig zu verhalten und so die Aufrechterhaltung wirksamen Wettbewerbs auf dem relevanten Markt verhindern kann. Das sind hier die beiden wichtigen Punkte. Das muss sich unabhängig verhalten von, muss in der Lage sein, sich unabhängig von Abnehmern und Konkurrenten zu verhalten und dann noch die Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs muss dieses Unternehmen verhindern können. Dann ist es marktbeherrschend und der Zweck hinter dem 102 AEUV ist es, dass der geschwächte Restwettbewerb, der soll geschützt werden durch den 102. Okay, wie bestimmt man jetzt, ob das Unternehmen marktbeherrschend ist? Hier müsst ihr 3 Kriterien auswendig lernen, wenn ihr im AEUV seid. Oder vielleicht auch 4. Also das erste Kriterium, worauf man in der Praxis immer schaut, ist der Marktanteil. Wenn der Marktanteil über 50% im AEUV ist, dann geht man schon wohl sehr stark davon aus, dass es ein marktbeherrschendes Unternehmen ist. Im GWB, da gibt es den 18 Absatz 4, da steht, wenn das Unternehmen über 40% hat, dann wird vermutet, dass es marktbeherrschend ist. Aber okay, also Marktanteil ist das, was man immer eigentlich als erstes sich anschaut. Aber die Kriterien, die ihr in der Klausur nennen müsst, neben dem Marktanteil, das ist einmal die Marktstruktur, die Unternehmensstruktur und das Marktverhalten. So, jetzt könnte ich erläutern, was jeder Punkt meint. Unternehmensstruktur meint natürlich auch das IP-Portfolio, Marktstruktur, gibt es da Besonderheiten, Marktverhalten, wie waren die Preise dort und keine Ahnung, was auch immer. Das könnte ich euch jetzt hier alles sagen, aber mein Tipp ist es hier, anstatt hier noch weitere Unterkriterien zu lernen, schaut einfach in den 18 Absatz 3 GWB rein. Wenn ihr den 102 AEUV prüft, schreibt mir das bitte nicht in eine Klausur, das wäre falsch, aber ihr könnt halt so spickzettelartig in den 18 Absatz 3 GWB ja, reinschauen, wo dann drin steht, bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens ist insbesondere Folgendes zu berücksichtigen. Nummer 1, sein Marktanteil. Nummer 2, seine Finanzkraft. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9. Und das, ja, schreibt ihr ohne den 18 Absatz 3 zu nennen, wenn ihr den 102 AIUV prüft, schreibt ihr dann, oh ja, das Unternehmen hat 20 Milliarden ja, Dollar frei zur Verfügung, während das nächstgrößte Unternehmen gerade mal 1 Milliarde Euro oder Dollar noch zur Verfügung hat. Das wäre dann so ein... Wichtig ist es hier noch, anders als im AIUV, müsst ihr jetzt, wenn ihr bei der marktbeherrschenden Stellung im GWB seid, müsst ihr noch unterscheiden zwischen einem Vollmonopol und einer überragenden Marktstellung. Das ist im 18 Absatz 1 Nummer 1 geregelt. Wenn das Unternehmen ohne Wettbewerber ist, also wirklich, keine Ahnung, irgendwie ein staatliches Unternehmen wäre, wahrscheinlich Deutsche Bahn ist, obwohl vielleicht gibt es Flixtrain. Ja, also kommt natürlich auf den Sachverhalt an in der Klausur, aber vielleicht Deutsche Bahn wäre so eins, was wahrscheinlich unter die Nummer 1 fällt, oder Google beim Suchmaschinenmarkt wahrscheinlich auch 18 Absatz 1 Nummer 1, das wäre ein Vollmonopol. Ja, und dann gibt es noch den 18 Absatz 1 Nummer 3, das ist so der Auffangtatbestand. Im Zweifel nehmt ihr bitte die Nummer 3. Was die Nummer 2 soll, keine Ahnung. Das ist so ein, ja, lass die Nummer 2 einfach weg, interessiert eh keinen. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Also wenn es kein Wettbewerber gibt, dann Nummer 1. Wenn es ein bisschen Wettbewerb gibt, dann wohl eher Nummer 3, vielleicht Nummer 2. Ja, ist nicht so wichtig. So, was aber wichtig ist, das ist die kollektive Marktbeherrschung. Das ist jetzt der Fall, wo... Sagen wir, ein Unternehmen hat 30% Marktanteil, das Unternehmen A, und das Unternehmen B hat 25% Marktanteil und das Unternehmen C hat 18% Marktanteil. Und diese drei zusammen, die schließen sich sozusagen zusammen und treffen Vereinbarungen. Und dann müsst ihr die kollektive Marktbeherrschung prüfen. Die ist im 18 Absatz 5 geregelt. Zwei oder mehr Unternehmen, jetzt im GWB, zwei oder mehr Unternehmen sind marktbeherrschend, soweit, oder Nummer 1, Nummer 2. Das, hier würde ich sagen, ja, wenn ihr im GWB seid, zitiert ihr natürlich den 18 Absatz 5, aber ihr könnt euch, oder ihr müsst euch in jedem Fall, egal ob ihr im AIUV seid oder jetzt im GWB, müsst ihr euch die AirTours-Kriterien merken. AirTours, das war eine Entscheidung vom EuGH, wo es eben um diese kollektive Marktbeherrschung geht. Und hier hat der EuGH die Kriterien dargelegt, die man hier prüfen muss bei der kollektiven Marktbeherrschung. Und auch wenn ihr im GWB seid, könnt ihr die AirTours-Kriterien prüfen. Dann liegt ihr immer noch richtig. Okay, jedenfalls, was sind die AirTours-Kriterien? Es muss eine kollektive Einheit bestehen. Also diese A, B und C, diese Unternehmen müssen Vereinbarungen untereinander geschlossen haben. Dann muss eine Markttransparenz gegeben sein. Also jedes Mitglied A, B und C, die können das Verhalten der anderen Mitglieder in Erfahrung bringen. Okay. Drittens, es muss eine stillschweigende Koordinierung auf Dauer passieren. Also das muss jetzt nicht irgendwie nur einen Tag andauern, sondern das muss ein bisschen gefestigt sein. Und viertens, und das kennen wir eigentlich schon aus der normalen Marktbeherrschung, nämlich die Reaktionen von außenstehenden Unternehmen dürfen den Effekt der Koordinierung nicht in Frage stellen. Das ist ja dieses unabhängig von anderen, ja, Konkurrenten oder Abnehmern. Genau. Das sind die AirTours-Kriterien, die müsst ihr bei der kollektiven Marktbeherrschung prüfen, die solltet ihr wirklich kennen, und merkt euch, wenn es drei Unternehmen oder zwei oder drei gibt und kein Unternehmen hat so mehr als 30% Marktanteil, dann liegt in der Klausur eine kollektive Marktbeherrschung nahe. Ja, jetzt komme ich noch zur Anwendbarkeit von Vermutungsregeln ganz kurz, weil im 18 Absatz 4, da gibt es, jetzt sind wir wieder bei der Einzelmarktbeherrschung, nicht bei der kollektiven. Im 18 Absatz 4 gibt es die Regelung, dass es vermutet wird, dass wenn ein Unternehmen mehr als 40% Marktanteil hat, dass es marktbeherrschend ist. Diese Vermutungsregeln sind sehr problematisch im GWB, weil im Bußgeldverfahren, da, also wenn das Bundeskartellamt irgendwie ein Bußgeld verhängen will, dann darf es diesen 18 Absatz 4 gar nicht anwenden, wegen der in dubio pro reo Regelung oder dem Grundsatz, okay. Bei behördlichen Verfahren, da gilt der 24 VWVFG, es gilt der Amtsermittlungsgrundsatz und deswegen auch da hat die Vermutungsregel kaum Relevanz, nur in so 50-50-Entscheidungen, non-liquid heißt es, glaube ich, da wird diese Vermutungsregel dann, ja, in der Hinsicht relevant, dass es bei einer 50-50-Entscheidung dann die Waage zum Tippen bringt und dann sagt, okay, das hier ist ein marktbeherrschendes Unternehmen. Also, eigentlich haben diese Vermutungsregeln nur in diesem Schadensersatz, also in diesem privatrechtlichen Verfahren, da sind die ganz normal anwendbar. Okay. Das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Wir machen weiter in unserem Schema und schauen uns diese dritte Voraussetzung bei der marktbeherrschenden Stellung an, nämlich auf dem Binnenmarkt bzw. einem wesentlichen Teil desselben. Diese Voraussetzung, wie gesagt, gibt es nur beim AEUV und die müsst ihr nur hier prüfen, nicht im GWB. Und hier reicht meistens ein Satz aus, dass die Ausnutzung halt auf dem Binnenmarkt oder einem wesentlichen Teil desselben passiert. Beispielsweise wenn es um eine Kampfpreisunterbietung geht und diese Kampfpreisunterbietung findet in, keine Ahnung, Deutschland und Frankreich statt, dann ist das natürlich auf dem Binnenmarkt. Okay. So, und jetzt kommen wir endlich zu dem Hauptpunkt dieses Videos, dem Missbrauch. Hier müsst ihr zunächst einmal immer diese Definition nennen. Verhaltensweisen, die von den Mitteln des normalen Produkt- und Dienstleistungswettbewerbs abweichen, die stellen einen Missbrauch dar. Hier gibt es jetzt drei Arten von Missbräuchen. Einmal den Behinderungsmissbrauch. Das ist der Missbrauch gegenüber den Konkurrenten, gegenüber den Wettbewerbern. Dann der Ausbeutungsmissbrauch. Das ist der Missbrauch gegenüber der Marktgegenseite, also gegenüber den Kunden oder Verbrauchern. Und dann gibt es noch den Marktstrukturmissbrauch. Ja, der war bei uns jetzt an der LMU nicht relevant. Dieser wird wohl, also soweit ich das verstanden habe, bei der Fusionskontrolle relevant. Da muss man einmal die Fusionskontrolle anwenden, aber dann natürlich auch noch den 102 AEUV. Zumindest habe ich das so verstanden, aber ja, kenne ich mich nicht genauer aus. Okay, dann noch zwei wichtige Anmerkungen zur Prüfung. Wenn ihr den 102 AEUV prüft, dann müsst ihr ja den allgemeinen Tatbestand prüfen und dort prüft ihr dann einfach, ja, weicht das hier von den normalen Mitteln des Produkt- und Dienstleistungswettbewerbs ab? Und die Regelbeispiele aus den Buchstaben A, B und C, die zieht ihr nur zur Hilfe ran. Während wenn ihr das GWB prüft, da wurde uns es zumindest so gesagt, da prüft ihr zunächst einmal die Regelbeispiele und wenn keines, das sind die Beispiele aus 19 Absatz 2 GWB, und wenn keines dieser Regelbeispiele einschlägig ist, dann geht ihr in die Generalklausel des 19 Absatz 1. Okay. Hier seht ihr jetzt die Fallgruppen des Behinderungsmissbrauchs, die wir uns alle anschauen werden, wobei in der gebotenen Kürze, und auch die Fallgruppen des Ausbeutungsmissbrauchs, wo ich auch noch ein bisschen zu sagen werde. Fangen wir an mit dem Behinderungsmissbrauch und hier der Fallgruppe der Diskriminierung und der unbilligen Behinderung. Beispiel: Der Hersteller H verlangt von A 10 Euro pro Stück und von B verlangt er 12 Euro pro Stück. Keine Ahnung, es geht hier um Kopfhörer oder Mikrofone. So, und wie prüft man jetzt diesen Diskriminierungsmissbrauch? Hier müsst ihr im ersten Schritt, wie im Artikel 3 Grundgesetz, prüfen, liegt eine Ungleichbehandlung vor? Ja, das Unternehmen A bekommt diesen günstigeren Preis und das Unternehmen B bekommt einen teureren Preis. Das ist eine Ungleichbehandlung. Und dann müsst ihr in einem zweiten Schritt prüfen, gibt es hier eine sachliche Rechtfertigung? Beispielsweise, ja, das Unternehmen B ist weiter entfernt und deswegen fallen mehr Kosten, mehr Transportkosten an oder so. Beispielsweise bei Eis oder so wäre das definitiv, weil da gibt es ja auch diese Kühlkosten und so. Also da wäre das definitiv ein sachlicher Grund. Bei Kopfhörern oder Mikrofonen wäre ein so großer Preisunterschied, glaube ich, ja. Aber okay, der Sachverhalt ist natürlich hier sehr, sehr, sehr kurz. Gut, dann der Behinderungsmissbrauch, den prüft ihr auch in zwei Schritten. Und ein Beispiel schauen wir uns im nächsten Video dazu an. Beim Behinderungsmissbrauch, da schaut ihr, liegt eine Behinderung vor? Dann, das bedeutet, jede objektive Beeinträchtigung der Betätigungsmöglichkeiten im Wettbewerb. Diese Definition müsst ihr kennen. Und dann muss diese Behinderung unbillig sein. Und hier, diese Definition müsst ihr auch kennen. Ihr müsst nämlich eine umfassende Interessenabwägung vollziehen unter Berücksichtigung der an Freiheit des Wettbewerbs ausgerichteten Zielsetzung des GWB. Irgendwie so sollte eure auswendig gelernte Definition lauten. Das ist auch ständige Rechtsprechung des BGH. Okay, dann kommen wir zur Kopplungsbindung. Hier ein Beispiel: Microsoft verbindet seinen Media Player mit seinem Betriebssystem. Okay, ja, ich denke, es ist klar, warum das missbräuchlich sein kann. Wie prüft man das jetzt in der Klausur? In der Klausur prüft ihr die marktbeherrschende Stellung des Unternehmens auf dem Markt des Ausgangsproduktes, also hier Microsoft auf dem Markt für Betriebssysteme. Dann prüft ihr, dass die Kopplung gesonderte Produkte betrifft. Hierfür müsst ihr prüfen, ob eine eigenständige Nachfrage der Verbraucher nach dem mutmaßlich gekoppelten Produkt besteht. Also gibt es hier eine, ja, wollen die Verbraucher einen Media Player? Da muss es natürlich auch Anhaltspunkte im Sachverhalt zu geben. Wenn das gegeben ist, dann ist natürlich das, hier ist es ziemlich offensichtlich, dass das Betriebssystem und der Media Player, dass das zwei komplett andere Produkte sind. Und genau, dann kommt ihr zu dem dritten Prüfungspunkt. Verbraucher haben keine Möglichkeit, das Kopplungsprodukt ohne das gekoppelte Produkt zu beziehen. Okay, wenn ich also Microsoft oder Windows mir downloade, habe ich automatisch den Media Player von Microsoft da. Dann ist diese Voraussetzung zu bejahen. Und viertens, das Kopplungsangebot beeinträchtigt den Wettbewerb auf dem Markt des Kopplungsproduktes. Ja, das ist eigentlich immer gegeben, weil hier gibt es diesen sogenannten Leverage-Effekt. Dieses Wort ist so ein Schlagwort beim Kopplungsverbot, weil, ja, weil, ihr müsst euch mal die Situation vorstellen. Ihr kommt eigentlich nicht bei Windows dran vorbei, bei Betriebssystemen. So, und jetzt nutzt der Marktbeherrscher auf diesem auf dem Markt für Betriebssysteme, nutzt seine starke Stellung aus, um dann auch auf dem Zielmarkt die Wirkung zu entfalten, dass die Nachfrager nicht an seinem Angebot vorbeikommen. Sie müssen auch den Marktbeherrscher auf dem vorgelagerten Markt jetzt für diesen nachgelagerten Markt akzeptieren. Und das ist dieser Leverage-Effekt. Und ja, das ist eigentlich immer gegeben, dass das den Wettbewerb auf dem Markt des Kopplungsproduktes beeinträchtigt. Und fünftens, keine objektive Rechtfertigung des missbräuchlichen Verhaltens. Okay. Dann kommen wir zu einer super wichtigen Fallgruppe, der Rabattgestaltung. TSMC vereinbart mit Apple, dass wenn 10 Millionen Microchips oder mehr gekauft werden, Apple einen Rabatt von 5% erhält. So, das wäre ein Beispiel davon. Wie prüft man jetzt diese Rabattgestaltung? Die prüft man in zwei Schritten. Einmal muss eine Verdrängungswirkung oder ja, Sogwirkung festgestellt werden. Und das bedeutet, dass die Rabatte darauf zielen, dass die Wettbewerber verdrängt werden. Und hier könnt ihr natürlich einmal oder müsst ihr sogar vielmehr einmal den Inhalt, was wird hier eigentlich geregelt, den müsst ihr euch anschauen. Ihr müsst natürlich die Dauer und die Höhe der Rabattierung euch anschauen. Und drittens, und das ist auch noch ganz wichtig, das werdet ihr noch häufiger hier hören, ihr müsst einen AEC-Test machen. Das ist der As Efficient Competitor-Test. Und hier müsst ihr euch fragen, ja, wenn es einen fiktiven, genauso effizienten Wettbewerber gibt, ist der Preis dort bei dem wettbewerbsfähig? Könnte der mit diesem Preis wirtschaften? Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann liegt definitiv eine Verdrängungswirkung vor. Ergibt ja auch Sinn. Also bei TSMC müsstet ihr dann prüfen, wer stellt noch Microchips her? Ja, Intel beispielsweise. Da müsstet ihr dann prüfen, könnte Intel mit dem 5% weniger Preis, könnte Intel damit, wenn Intel genauso effizient ist wie TSMC, könnte Intel damit wirtschaften. Und das müsstet ihr prüfen. Da muss es natürlich auch wieder Angaben im Sachverhalt geben. Zweitens, für das fragliche Verhalten darf es, wie so häufig bei den Missbrauchskonstellationen, keine objektive Rechtfertigung geben. Okay, welche Arten von Rabatten gibt es? Es gibt Mengenrabatte. Diese Mengenrabatte sind grundsätzlich in Ordnung, weil ja, bei Mengenrabatten, da hat man immer natürlich Vorteile als Hersteller, weil man ganz viele produziert. Da gibt es ja auch dann die Economies of Scale. Und wenn ich diesen Effizienzgewinn weitergebe, dann ist das kartellrechtlich komplett unbedenklich. Das gleiche bei Funktionsrabatten, das sind solche Rabatte für die Erfüllung bestimmter Aufgaben. Problematisch ist es aber bei Zielrabatten und bei Treuerabatten. Hier müsst ihr diese Prüfung hier machen, die mit diesen zwei Schritten. Weil hier Zielrabatte, auch hier, das war ja das Beispiel, wenn 10 Millionen gekauft werden oder mehr, das ist ein Ziel, was erreicht wird, da ist natürlich da liegt natürlich eine Verdrängungswirkung oder eine Sogwirkung sehr nahe. Und auch das gleiche bei Treuerabatten. Hey, wenn du nur bei mir kaufst, dann gibt es auch einen Rabatt. Also da müsst ihr diese zweischrittige Prüfung, die ich ganz zu Anfang genannt habe, machen. Okay, dann die nächste und auch wieder super klausurrelevante Fallgruppe. Die Essential Facilities Doktrin. Hier ein Beispiel. X hat eine Hafenanlage in Puttgarden. Y möchte diese Hafenanlage nutzen. Und X verweigert das jetzt. So, in diesem Fall, das ist übrigens ein ganz bekannter Fall. Ich glaube, der heißt Puttgarden oder so. Ja, wahrscheinlich heißt der Puttgarden. Könnt ihr auch einfach googeln, dann kommt ihr da sicherlich drauf. Hier müsst ihr die Bronner Kriterien anwenden aus der EuGH Bronner Entscheidung. Und die hat drei Unterpunkte. Erstens, die Zugangsverweigerung ist geeignet, jeglichen Wettbewerb auf dem nachgeordneten oder nachgelagerten Markt auszuschalten. Hier müsst ihr eine Marktabgrenzung für den nachgelagerten Markt auch noch machen. Und dann müsst ihr schauen, wird der Wettbewerb hier verhindert. In meinem Beispielfall wollte Y, glaube ich, Fährdienstleistungen für, ich glaube, das war, dass der Fährdienstleistungen für, ja, einfach solche Transportdienstleistungen für normale oder für Urlauber oder Touristen angeboten hat, während X, der diesen Markt hatte, oder der diese Hafenanlage hatte, X hat das für gewerbliche Zwecke benutzt, also auch für Transport von Materialien und Gütern und sowas. Und genau, und hier natürlich, wenn X sagt, nö, du bekommst den Markt, diesen Hafen nicht, ich verweigere dir den Zugang, dann kann unser Y nicht auf dem Fährdienstleistungsmarkt für Touristen tätig werden. Okay. Dann zweitens, und das ist ganz wichtig, hier müsst ihr wirklich, und ich glaube, das ist auch mein Punkt, ja, genau, hier müsst ihr wirklich super streng sein. Es darf keinen tatsächlichen oder potenziellen Ersatz für die Einrichtung geben. Die Einrichtung darf nicht ohne weiteres dupliziert werden können. Natürlich, wenn jemand irgendwie was Tolles gemacht hat, dann soll der das natürlich auch, dann soll der davon natürlich auch profitieren können. So, und wenn jetzt unser Y das auch nutzen möchte, aber es gibt einen Ersatz, zum Beispiel kann man direkt daneben auch noch einen Hafen bauen, da ist noch genug Platz, ja, dann soll der eben einen Hafen bauen oder einen Hafen bauen lassen. Wie auch immer, dann ist das ein potenzieller Ersatz und dann kann er seine Dienstleistungen anbieten. Das wäre in Ordnung. Und hier in dem Originalfall war, glaube ich, nur, also konnte man nur diesen Hafen von X nutzen, weil daneben war ein Naturschutzgebiet oder so, also da konnte man keinen Hafen mehr bauen. Deswegen gab es keinen potenziellen Ersatz für diese Infrastruktureinrichtung. Okay. Und drittens, wie so häufig, die Verweigerung darf nicht objektiv gerechtfertigt sein. Hier, genau, hier nochmal eine ganz kurze Anmerkung. Die Fallgruppe der Essential Facilities ist im § 19 Absatz 2 Nummer 4 GWB geregelt. Also hier steht genau das drin, was ihr hier prüfen müsst. Und da könnt ihr auch hier objektiv notwendig, das ist diese objektive Rechtfertigung, das könnt ihr da auch ablesen in der Klausur, falls ihr die Bronner Kriterien vergesst. Wenn ihr im GWB seid, dann könnt ihr natürlich den 19 Absatz 2 Nummer 4 zitieren und den ganz normal prüfen. Okay. Hier bei diesem dritten Prüfungspunkt wollte ich sagen, dass ein angemessenes Entgelt ist in 90% der Fälle ist ein angemessenes Entgelt interessensgerecht. Ich bekomme Geld dafür, dass du meine Infrastruktureinrichtung nutzen darfst oder meine Daten und ja. Und du darfst das nutzen, du freust dich und ich freue mich, weil ich Geld bekomme. Okay. Ah ja, und häufig gibt es hier auch dieses Argument, hey, ich habe hier, das ist mein Hafen, den soll nur ich nutzen, Eigentumsrecht das sagt er im Sachverhalt in der Klausur und hier könnt ihr aber dann immer sagen, ja, natürlich hast du ein Eigentumsrecht, Artikel 14 GG, wenn ihr im GWB seid, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, irgendwas in der Grundrechtecharta, wenn ihr im IUV seid, dann könnt ihr immer sagen, ja, du hast zwar dieses Eigentumsrecht oder diese Eigentumsfreiheit, aber die wird nicht schrankenlos gewährleistet. Okay. Dann noch so ein Unterfall der Essential Facilities Doktrin, das ist der folgende. X möchte sein geistiges Eigentum an Y lizenzieren und Y braucht dieses geistige Eigentum, um dann irgendein anderes Produkt auf den Markt zu bringen. So, ist das ein Missbrauch nach Artikel 102? Und das erinnert natürlich schon sehr stark an diese Essential Facilities Fälle, aber das passt nicht ganz, weil bei der Essential Facilities dieser zweite Prüfungspunkt, der passt auf diese IP-Fälle nicht. Weil ja, es gibt keinen tatsächlichen oder potenziellen Ersatz. Den kann man nicht prüfen bei IP-Fällen. Deswegen muss man das ein bisschen anpassen. Hier, ja, okay, Weigerung betrifft Erzeugnisse, die für die Ausübung erforderlich sind. Ja, kann man sich auch schenken. Zweitens, wenn die Weigerung geeignet ist, jeglichen wirksamen Wettbewerb auf dem benachbarten Markt auszuschließen, das kennen wir von vorhin, dann zweitens oder drittens, wenn die Weigerung das Auftreten eines neuen Produktes verhindert, nachdem eine potenzielle Nachfrage der Verbraucher besteht, das ist dieser neue Prüfungspunkt bzw. die Substitution des zweiten Prüfungspunktes bei der Essential Facilities Doktrin und dann drittens darf es keine objektive Rechtfertigung geben. Okay, ja, wenn kein Fall von einem Immaterialgüterrecht vorliegt, dann kommt entweder Essential Facilities in Betracht oder die Behinderung oder die Diskriminierung. Okay. Nächste Fallgruppe, der Margin Squeeze oder die Kostenpreisschere. Beispiel, ich habe irgendwie eine Infrastruktur. Ah ja, das sind übrigens die Fälle, wo meistens solche staatlichen Monopolisten da waren. Also so Telekom war ja früher ein staatlicher Monopolist oder die Deutsche Bahn oder irgendwie sowas. So, ich habe jetzt irgendwie eine Infrastruktur, Schieneninfrastruktur oder Breitbandnetze und jetzt sage ich zu dem, der die auch nutzen möchte, also jetzt zum Beispiel zu Flixtrain, sage ich, ja, ich bin bereit, ja, dir Zugang zu den Schienen zu geben, aber, und dann sage ich irgendwie einen lächerlich hohen Preis. So, das ist natürlich jetzt keine komplette Verweigerung, weil wenn das eine komplette Verweigerung wäre, dann wäre das natürlich diese Essential Facilities Fallgruppe. Aber ja, hier sage ich, ja, du darfst mein Schienennetz nutzen, aber zu einem zu hohen Preis, sage ich das. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wann ist denn dieser Preis zu hoch? Oder wann ist dieser Preis so hoch, dass es missbräuchlich ist? Und hier müsst ihr dann wieder den AEC, den As Efficient Competitor Test vornehmen und müsst euch fragen, könnte ein genauso effizienter Konkurrent mit diesen Kosten wirtschaften? Wenn nein, dann ist dieser Preis missbräuchlich hoch. Gut. Dann kommen wir zum Gegenstück, dem Predatory Pricing bzw. der Kampfpreisunterbietung. Hier ein Beispiel. C ist ein Bananenunternehmen. Es senkt die Preise sehr stark, bis die anderen Konkurrenten pleite gehen, weil sie dann keine Nachfrager mehr haben. Also alle gehen zum Unternehmen C, weil die Preise dort so günstig sind. So. Auch hier müsst ihr wieder den As-Efficient Competitor Test machen und hier hat der EuGH noch zusätzlich gesagt, dass wenn die Preise unter den durchschnittlich variablen Kosten liegen, dann und mit deren Hilfe ein beherrschendes Unternehmen versucht, einen Konkurrenten auszuschalten, dann ist dieser sehr, sehr niedrige Preis, dann ist diese Strategie als missbräuchlich anzusehen. Okay. Ah ja, gibt es noch so ein kleines Problem. Hier könnte man ja sagen, kommt es dann darauf an, ob das Unternehmen, also hier unser Bananenunternehmen, mit den Preisen seinen Verlust ausgleichen kann oder nicht. Also wenn unser C noch einen Gewinn macht, ist das dann in Ordnung. Und hier sagt die richtige Ansicht, sagt nein, darauf kann es nicht ankommen, während eine andere Ansicht sagt, ja, weil wenn man eine Möglichkeit zum Verlustausgleich hat, dann ist das wahrscheinlich, dass das Unternehmen auf einen normalen Wettbewerb ausgerichtet ist. Ja, egal. Sei geschenkt, dieser Streit. Und wir kommen zu der zweiten Fallgruppe des Missbrauchs, jetzt dem Ausbeutungsmissbrauch. Und das ist ja jetzt der Missbrauch gegenüber der Marktgegenseite. Hier möchte ich nur ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Hier gibt es zwei Fallgruppen, einmal den Preishöhenmissbrauch und den Konditionenmissbrauch. Konditionenmissbrauch, das ist zum Beispiel, wenn es um irgendwie Garantie geht oder irgendwie halt, ja, Konditionen, die nicht den Preis betreffen. Und Preishöhenmissbrauch ist natürlich, wenn man einen, ja, sehr hohen Preis von seinen Nachfragern verlangt. Und hier, wie geht man hier vor in der Klausur? Hier müsst ihr beim Ausbeutungsmissbrauch den hypothetischen Wettbewerbspreis bestimmen. Und für die Bestimmung des hypothetischen Wettbewerbspreises gibt es zwei Methoden. Einmal das Vergleichsmarktkonzept, wo ihr einfach darauf schaut, ja, wie viel verlangten das Unternehmen auf einem anderen Markt, wo ein Wettbewerb besteht. Okay, ziemlich einfach, das Vergleichsmarktkonzept. Und die zweite Methode ist, ja, die Gewinnspannenermittlung. Hierbei wird auf die Differenz zwischen dem verlangten Preis und den tatsächlichen Kosten des Unternehmens geschaut. Wird diese Spanne zu groß, dann ist der Preis unangemessen. Hier ist natürlich die Frage, ja, wann ist denn das unangemessen? Das ist natürlich, ja, wenn es um, keine Ahnung, sagen wir, es geht um Getränke, Coca-Cola, die machen jetzt vielleicht bei einem Getränk, was 1 Euro kostet, da machen die, ich kann es jetzt nicht sagen, vielleicht mit allen Kosten, sage ich jetzt mal, dass die 30 Cent Gewinn machen, vielleicht, keine Ahnung, ist jetzt geschätzt. Ja, danach machen wir 40 Cent Gewinn. Aber natürlich, wenn es irgendwie ein Softwareprodukt ist, dann gehen die Margen schon auch wohl schnell über die 50% oder 60%. Und da stellt sich natürlich immer dann die Frage, wann ist denn diese Gewinnspanne zu groß? Und ja, kann man schlecht beurteilen, aber okay, diese zwei Methoden solltet ihr mal gehört haben. Gut, ja, dann komme ich noch ganz kurz zu weiteren Anmerkungen. Bei der Prüfung der marktbeherrschenden Stellung, erster Prüfungspunkt, Marktabgrenzung. Da bei der sachlichen Marktabgrenzung, da kennt ihr ja den SNP-Test. Da schaut man ja, ob eine 5-10%ige Erhöhung des Preises dazu führen würde, ob die Marktgegenseite abwandern würde oder nicht. Wenn sie abwandert, dann spricht das dafür, dass es ein gemeinsamer Markt ist. Wenn sie nicht abwandert, dann spricht das dafür, dass kein gemeinsamer Markt vorliegt. Okay, und diesen SNP-Test, den kann man bei 102 AEUV nicht anwenden, weil das marktbeherrschende Unternehmen, das hat diesen Preis so optimiert, dass es natürlich den maximalen Gewinn macht. Und wenn man da jetzt noch die 5-10%ige Erhöhung draufpackt, dann würde das immer zu einer zu großen Marktabgrenzung führen, weil das würde immer dazu führen, dass die Marktgegenseite abwandert. Und deswegen kann man den SNP-Test nicht bei 102 AEUV anwenden. Genau, ja, okay. Der 19a GWB, das hat nichts mit dem hier zu tun. Das ist noch ein ganz anderer Fall, der wurde durch die GWB-Novelle neu gemacht und der wurde auch in der Praxis schon ein bisschen angewandt, bei Amazon meine ich. Genau. Hier mit diesem Buch habe ich insbesondere den 102 AEUV gelernt, das Fallbuch von dem wahrscheinlich Professor Alexander, Fälle zum Kartellrecht im Beck Verlag. Das war ein gutes Buch für die Klausur. Okay, letzte Folie hier. G hat einen Marktanteil von 20%. G verweigert die Lieferung an B. Missbraucht G hier seine marktbeherrschende Stellung? Nein, G hat hier nur einen Marktanteil von 20%. Das genügt nicht für die Bejahung einer marktbeherrschenden Stellung. Und dann müsst ihr in der Klausur aber den Paragraph 20 prüfen. Das ist eine deutsche Sondernorm, die natürlich auch möglich ist, wegen Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 von der Verordnung 1 aus 2003. Und das, der Paragraph 20, regelt die relative Marktmacht. Und da werden wir noch ein ausführliches Beispiel mit Lösung uns anschauen. Und das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.